Ich habe mir schwer getan, die Predigt vorzubereiten. Und zwar, ihr wisst ja schon das Thema. Ich habe mir schwer getan, die Predigt vorzubereiten, weil an dem Tag, als ich mich an die Predigt setzen wollte, morgens eine E-Mail reinkam, die mich genervt hat. Ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte. Es geht um unser Auto und Versicherungen und eine kaputte Heckscheibe im Italienurlaub. Und an diesem Morgen kam ein Schreiben rein und das hat mich aufgeregt und mir den Frieden genommen. Und dann habe ich gedacht, wie soll ich denn jetzt mit diesem Unfrieden im Herzen eine Predigt schreiben über den guten Hirten, der dich um dich sorgt, der uns kennt, uns führt, uns beschützt, sodass es uns wunderbar gut geht. Und ich bin dankbar, dass sich das die Versicherungsgeschichte dann später relativ schnell geklärt hat. Aber es ist doch so, der gute Hirte, der ist ganz nett für das Schaf, dem es gut geht. Das freudig auf der Wiese rumhoppelt, von einer saftigen Weide zur nächsten. Aber gerade das Schaf, dem es nicht gut geht, das Hunger hat oder das verletzt ist oder das im Loch sitzt und Wölfe drumherum lauern, das braucht doch den guten Hirten besonders. Und vielleicht ist es bei euch nicht ein Unfrieden von so einer Lappalie, von so einer Kleinigkeit wie bei mir, sondern eher größere Geschichten, wie Christiane es erzählt hat. Vielleicht ist es auch eine Kleinigkeit, die uns den Frieden nimmt, ob Kleinigkeit oder Großigkeit. Wir wollen uns heute Morgen vier Punkte über den guten Hirten vor Augen führen. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch einen Text vorlesen. Der Herr ist nicht hier. In der Einsamkeit verharre ich. Von der Stille umgeben, der Schatten meiner Gedanken drückt schwer. Verlassenheit ist wie ein Mantel, der mich umhüllt. Angst wird zum ständigen Begleiter und ich frage mich, wo ist die Geborgenheit, die mir versprochen wurde? Um mich herum das Flüstern von Bedrohungen meiner Feinde, unsichtbare Schatten, die in der Dämmerung lauern, der Puls der Angst schlägt wild, wie das Knurren wilder Wesen und ich fühle mich erdrückt, gefangen in einem dunklen Loch, wo die Wände zu eng sind und kein Licht hineindringt, kein Ausweg aus eigener Kraft. Meine Welt ist eine Wüste, erdig und leer, ohne grüne Aue, ohne frisches Wasser, nur Staub und Hitze. Die Seele verdorrt in der Kargheit, verliert sich im endlosen Sand, wo jeder Schritt schwerer wird. In der Kälte der Dunkelheit, wo die Einsamkeit zehrt, bleiben die Fragen unbeantwortet. Und die Stille wird zum Echo, das an die Wände des Herzens prallt. Sicherlich werden Kummer und Leid alle Tage meines Lebens mein Begleiter sein. Und ich werde bleiben in diesem dunklen Loch für immer. Das ist ein Antipsalm. Ich weiß nicht, ob manchen von euch die Anspielungen auf Psalm 23 aufgefallen sind. Und in diesem Antipsalm waren Aussagen drin, die nicht wahr sind. Zum Beispiel hat er angefangen mit: Der Herr ist nicht hier. Das ist eine Aussage, die nicht wahr ist. Oder am Ende: Sicherlich werden Kummer und Leid alle Tage meines Lebens mein Begleiter sein und ich werde bleiben in diesem dunklen Loch für immer. Auch eine Aussage, die nicht der Wahrheit entspricht. Ich weiß nicht, ob ihr euch eher mit diesem Antipsalm identifizieren könnt oder mit Psalm 23, wo David schreibt, dass er sich nicht fürchtet, dass er vor den Feinden einen fettgedeckten Tisch hat und voller Vertrauen ist, wo er durchs dunkle Tal geht, aber weiß, der Herr ist bei ihm und deswegen fürchtet er sich nicht. Ich glaube, unser Leben, unsere Gefühle, unsere Gedanken entsprechen oftmals eher diesem Antipsalm und sagen uns auch Dinge, die nicht wahr sind. Aber es ist egal, mit welchem dieser Psalme du dich heute Morgen mehr identifizieren kannst, weil Jesus ist der gute Hirte. Jesus ist der gute Hirte, der die Schafe kennt, der die Schafe versorgt, der die Schafe führt und der die Schafe schützt. Und wir lesen den Bibeltext aus Johannes 10. Ich lese ihn vor, Johannes 10, 1 bis 29. Nicht alle Verse, ich springe immer mal, aber wir starten mit Vers 1. Da sagt Jesus: Ich versichere euch mit allem Nachdruck, wer nicht durch das Tor in den Pferch für die Schafe hineingeht, sondern anderswo über die Mauer klettert, ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch das Tor zu den Schafen hinein. Ihm öffnet der Wächter am Eingang und die Schafe hören seine Stimme. Dann ruft er seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er sie alle draußen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie nicht folgen, sondern weglaufen, weil sie seine Stimme nicht kennen. Ich bin das Tor, wenn jemand durch mich hineingeht, Vers 9 ist es. Ich bin das Tor, wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu geben und alles reichlich dazu. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Hirte, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe interessieren ihn nicht. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Ich setze mein Leben für die Schafe ein. Vers 23. Auch Jesus hielt sich im Tempel auf, in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und fragten: Wie lange willst du uns noch hinhalten? Wenn du der Messias bist, dann sage es frei heraus. Ich habe es euch doch schon gesagt, erwiderte Jesus. Aber ihr glaubt mir ja nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, beweist, wer ich bin. Aber ihr gehört nicht zu meiner Herde, wie ich euch schon gesagt habe, und darum glaubt ihr nicht. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen, denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand ist in der Lage, sie ihm zu entreißen. Und dann: Ich und der Vater sind eins. Bis dahin. Jesus ist nicht der erste Hirte in der Bibel. Welcher Hirte fällt euch direkt ein, wenn ihr an einen Hirten in der Bibel denkt? Einfach mal drauf los.
David.
Abel ist der erste Hirte, der in der Bibel erwähnt wird. Genesis 4, Vers 2. David ist der, ja, für mich auch, der große Hirte im Alten Testament. Mose hat die Schafe seines Schwiegervaters gehütet, bevor er berufen wurde am Dornbusch. Gibt es noch mehr Hirten?
Der Jakob,
ja. Der hat sogar unter Laban als Hirte gearbeitet und hat die Herde geschickt vermehrt mit den fleckigen Schafen.
Die Hirten in der Weihnachtsgeschichte?
Die hätten in der Weihnachtsgeschichte, Neues Testament.
Amos war vielleicht ein Schafhirte.
Also ja, stark. Amos kommt von der Herde. Ich weiß ja, also der Prophet. Amos 1, Vers 1. Es noch Herden, die jetzt auch nicht unbedingt Schafherden sein müssen, wo wir auch nicht unbedingt wissen, da gibt es noch ein paar, was die jetzt an Vieh gehütet haben.
Gideon?
Nochmal?
Gideon hatte auch irgendwo
einen. Gideon weiß ich jetzt gar nicht. Müssen wir nochmal nachschauen. Also wir haben Jakob, wir haben Abel, dazwischen sind noch ein paar. Abraham hatte Herden. Ich weiß nicht, ob er dann selber sich darum gekümmert hat oder als er so viel Besitz hatte, dann eher bezahlte Diener eingesetzt hat. Esau, obwohl er Jäger war, hatte er auch Vieh. Also auch wieder nicht klar, ob es Schafe sind, aber Vieh auf jeden Fall. Lot, der Neffe Abrahams, ebenfalls Hirte. Isaak hatte große Herden. Die 12 Söhne Jakobs waren Hirten, insbesondere ein Sohn, Josef. Ich glaube, jetzt haben wir alle auf der Liste, die ich hier stehen habe. Gideon müssen wir nochmal nachschauen.
Rebecca hat
die Herden zur Tränke geführt, oder?
Ich dachte ja.
Das kann auch sein, ja. Sonst, genau, könnt ihr euch ja nochmal weiter drüber nachdenken. Also viele Hirten in der Bibel. Es geht im Neuen Testament weiter. Wir hatten die Hirten in der Weihnachtsgeschichte. Die Ältesten der Gemeinde werden als Hirten bezeichnet, die sich um die Herde kümmern. Vier Punkte. Wenn du ein Schaf bist, dann gelten folgende Punkte für dich. Der Hirte erstens kennt mich. In Vers 3 steht, dem tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Jesus kennt mich mit Namen und ruft mich persönlich. Und 14 und 15 heißt es, dieses Ich Bin-Wort, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Also Jesus kennt mich, und zwar nicht, wie es im Sportverein ist, ich kenne den oder in der Uni oder auf Arbeit, sondern eher wie in einer Ehe. Und dieses Kennen, das ist das Ziel der großen Technologiegiganten, Google, Microsoft und Apple. Die wollen mich auch so kennen. Die wollen nicht nur meine oberflächlichen Daten haben, sondern die wollen mich so kennen, wie Gott mich kennt. Die wollen meine Sünden, meine Sorgen, meine Herausforderungen, meine Zweifel kennen. Aber das wird nicht passieren. Das wird nie passieren, dass die mich so kennen, wie Gott mich kennt. Jesus kennt mich, wie Jesus den Vater kennt. Und wie kennt Jesus den Vater? Wir haben in unserer Gemeinde zurzeit Mittwochabends eine Serie, die heißt Gemeinsam Bibel verstehen. Und da gehen wir durch unsere Glaubensgrundlagen durch, die wir als Gemeinde formuliert haben. Und da haben wir uns vor eineinhalb Wochen mit der Trinitätslehre beschäftigt. Hier sehen wir in Vers 30, den ich vorhin noch so mit nachgelesen habe, deswegen habe ich den noch mit so nachgelesen, weil Jesus da sagt, ich und der Vater sind eins. Also der Sohn kennt den Vater so, dass sie eins sind. Und der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben schon vor der Schöpfung der Welt perfekte, innige Beziehung zueinander gehabt. Und jetzt heißt es, dass der Hirte, der gute Hirte, seine Schafe so kennt und die Schafe Jesus so kennen, wie er den Vater und der Vater ihn. Das ist groß. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Mensch als vierter Gott mit in die Trinitätslehre gepackt wird, aber es zeigt, wie großartig und eng die Beziehung von den Schafen zum Hirten ist. Das ist nicht einfach so, ich kenne den, sondern das ist eine persönliche, innige Beziehung. Wenn euch mal jemand fragt, wo in der Bibel steht was von einer persönlichen Beziehung zu Jesus? Hier. Und das ist der Aspekt, der dir auch wichtig geworden ist. Diese innige Gemeinschaft, aus der das Vertrauen folgt, auch mit dem Hirten. Findest du in deinem Leben diese innige Beziehung wieder? Spiegelt dein Leben diese innige Beziehung zu Jesus wieder? Wir haben eine persönliche Beziehung zu Jesus und er hat eine persönliche Beziehung zu uns. Jesus kennt mich, er nimmt Anteil an meinen Gefühlen, an meinen Sorgen, an meinen Gedanken, an meinen Herausforderungen. Und ihm geht es nicht darum, von außen auf mein Leben zu schauen und zu sagen, dieses göttliche Gebot, was für Christen gilt, das hat der Lukas heute wunderbar erfüllt, 1a. Aber das andere, das mit dem Bibellesen, das war heute nicht so christlich, das war eher 3-. Jesus schaut nicht auf das, was andere Menschen von uns sehen, sondern Jesus schaut tiefer als auf unsere Äußerlichkeiten. Äußerlichkeiten sind nicht unwichtig, weil Äußerlichkeiten die Früchte sind, die aus dem Inneren rauskommen. Aber Jesus interessiert sich nicht nur für die Äußerlichkeiten, sondern Jesus schaut tiefer. Wir sehen das zum Beispiel an der Geschichte vom reichen Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, ich habe alle Gebote gehalten. Aber Jesus sieht tiefer und sagt, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles und gib's den Armen. Und er ging traurig weg, denn er war sehr reich. Jesus kennt die Triggerpunkte unseres Lebens. Wie hat einmal ein Pastor gesagt, Christen lieben es, dass Jesus sie kennt. Dass sie vor ihm nichts verstecken müssen. Christen lieben es, dass sie vor Jesus nichts verstecken müssen. Nicht-Christen hassen es, dass sie vor Jesus nichts verstecken können. Jesus kennt nämlich nicht nur die Schafe, sondern auch alle anderen. Punkt 1, Jesus kennt mich. Punkt 2, Jesus versorgt mich. Der gute Hirte versorgt mich. Vers 9 und 10. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Wenn unser Leben immer so ausschaut wie dieser Antipsalm, dass wir von einer Wüste in die andere gehen, dass Kälte, Angst und Einsamkeit alles dominiert, dann werden wir irgendwann, wenn wir immer an diesem Limit kratzen, werden wir irgendwann draufgehen. Und ich sehe das immer mal wieder bei älteren Menschen, die richtig verbittert sind. Man kann natürlich nicht pauschal sagen, woran das jeweils liegt, ob sie keine grünen Auen erlebt haben oder ob sie die grünen Auen nicht wertgeschätzt haben. David betet in Psalm 23, wo er ja auch eben das Tal des Todesschattens hat und die Feinde ihn bedrohen, betet er in Vers 2, der Herr weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Jesus will nicht, dass wir ein karges Leben führen, wo wir immer so am geistlichen Hungertod dran sind, ganz nah. Jesus will, dass wir ein Leben in Überfluss haben, Vers 10. dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Und ich rede hier jetzt nicht vom Lamborghini und von der Villa, von einem Wohlstandsevangelium, was sagt, wenn du Jesus nachfolgst, wirst du reich und gesund sein. Es geht um ein Leben, was geistlich erfüllt ist. Ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, in dem wir nicht nur die richtige Theologie im Kopf haben, sondern das Wirken Gottes erleben und es schmecken und sehen können. Aber Gott verheißt uns auch, dass er uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Wenn ihr an Matthäus 6 denkt, sorgt euch nicht um euer Leben, Matthäus 6, Vers 25, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Körper, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als Nahrung und der Leib mehr als Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und in Vers 34, darum sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Diese Versorgung, das Leben in Fülle, das wir als Schafe bei Jesus bekommen, das ist eine Versorgung, die Welt auch nicht versteht. Diese Versorgung ist ein Erleben göttlichen Friedens. Sie ist ein Erhaschen dürfen der Herrlichkeit Gottes. Und sie ist ein Leben in der Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Und die Frage zur Anwendung: Hast du ein Leben in geistlicher Fülle? Wenn nein, strebst du danach? Also Punkt 2, der Jesus, der gute Hirte, versorgt mich materiell und geistlich. Punkt 3. Jesus führt und leitet mich. Das ist auch verbunden mit der Versorgung, mit Punkt 2, die Leitung des Hirten. Vers 3 hatten wir vorhin schon gelesen. Der gute Hirte kommt zum Türhüter. Und die Schafe und ruft sie, und die Schafe hören seine Stimme. Er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Auch Vers 9. Ich bin die Tür, sagt Jesus. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Ich glaube, Jesus nimmt uns nicht einfach aus unserer Lebenssituation, wie auch immer die sein mag, zum Beispiel aus dem dunklen Loch raus und setzt uns in eine wunderbare Weide oder an den wunderbaren Essenstisch. Wir haben das einmal in der Bibel, dass ein Mensch wirklich rausgerissen wurde und sich woanders wiedergefunden hat, und zwar bei Philippus, der entrückt wurde und dann plötzlich, ich glaube, in Aschdod sich wiedergefunden hat. Aber das ist nicht der Standard. Es ist weder wörtlich nicht der Standard, dass Gott, wenn wir irgendwo von A nach B wollen, dass Gott uns quasi beamt. Da müssen wir uns schon selber aufmachen und hinlaufen. Aber auch geistlich denke ich nicht, dass das der Standard ist, dass das der primäre Plan Gottes ist. Also im übertragenen Sinne auf Lebenssituationen. Wenn wir irgendwo im Loch drin sitzen, dann ist es selten so, dass Gott auf einmal Schnipp macht und wir plötzlich raus sind. Und alle Sorgen und Nöte und Herausforderungen auf einmal beseitigt sind. Das kann passieren, das passiert, aber das ist nicht die Regel. Ich denke, dass es ein geistliches Prinzip ist, dass Gott uns ruft, und es dann unsere Verantwortung ist, uns aufzumachen, diesen Ruf zu hören und zu gehorchen zweitens, Rufhören, Gehorchen, dass Jesus uns dann vorangeht und wir hinterherlaufen, ihm folgen. Ich glaube, das ist Kernprinzip des christlichen Glaubens. Nachfolge. Jesus zieht, wir sehen das bei seinen Jüngern, er zieht durch die Gegend und ruft seine Jünger, Matthäus, folge mir nach. Ich gehe voran, du gehst hinter mir her und du machst das, was du mich tun siehst. Und Jesus treibt nicht die Schafe mit einem Stock von hinten an. Er scheucht sie nicht vor sich her. Jesus scheucht uns nicht vor sich her. Jesus geht voran und jeder, der will, kann ihm nachfolgen. Niemand muss. Aber wer es nicht tut, wird auch nicht von ihm auf die saftige Weide geführt. Und der Hirte weiß besser, wo die saftigen Weiden sind, als die Schafe. Und ich glaube, uns Menschen fällt das oft oder fällt das durchaus schwer, darauf zu vertrauen, dass Jesus die besseren Wiesen kennt als wir. Weil, um im Bild zu bleiben, Jesus führt uns manchmal auch durch ein dunkles Tal, wo wir uns fragen, wie wir da jetzt eigentlich gerade, warum wir da gelandet sind, weil er weiß, dahinter liegt noch eine saftigere Wiese als davor. Und Jesus will uns an Orte führen, wo wir aufblühen. Und wir schauen vielleicht auf dem Weg durch die Wüste, durch das dunkle Tal nach rechts und links und sehen da schöne Grasbüschel. Die bringen aber letztendlich unseren Blick vom Hirten weg und halten uns davon ab, ihm weiter hinterherzulaufen. Und wenn wir der Leitung des Hirten nicht mehr folgen, werden wir gleich in Punkt 4 sehen, dass Jesus das nicht egal ist, dass er uns auch da nachgeht, aber auf der anderen Seite lässt er uns auch unsere Freiheit, ihm nicht nachzufolgen. Aber wir lesen in Vers 27, Schafe tun das. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Jesus ruft uns und führt uns auf frische Weide. Und er will uns dahin führen, wo wir aufblühen. Und ich als Schaf, ich folge Jesus nach und niemandem anders. In Vers 5 heißt es, einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie fliehen vor ihm. Wie können wir Jesu Stimme hören? In seinem Wort, der Bibel, durch die Gemeinschaft der Schafe, der Mitschafe in der Gemeinde, durch Impulse des Heiligen Geistes. Und die Frage, lässt du dich von Jesus zu den saftigen Weiden führen? Punkt 4. Der gute Hirte schützt mich. Der gute Hirte schützt mich vor den Dingen, die mir, Vers 10, das volle Leben nehmen wollen. Im Gegensatz zu dem Mietling, also dem bezahlten Hirten, bleibt Jesus in jedem Fall bei den Schafen und bekämpft alles, was ihnen das volle Leben nehmen will. Also Jesus gewährleistet die Sicherheit des Weideplatzes und die Sicherheit des Weges dahin. Und Jesus bewahrt, schützt uns auch vor der ewigen Verdammnis. Vers 9 und 11. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. In Vers 9 sagt Jesus, dass er die Tür ist. Die Tür haben wir uns schon angeschaut, ist schon lange her. Durch die muss man gehen, um gerettet zu werden. Und in Vers 11 sagt Jesus, er gibt als guter Hirte sein Leben hin für die Schafe. Wir hatten vorhin David. David hat auch als vorbildlicher Hirte sein Leben eingesetzt für die Schafe. In 1. Samuel 17, 34 bis 36 steht, dass er gegen Bären und Löwen gekämpft hat und sie aus dem die Schafe aus dem Rachen der Löwen und Bären befreit hat. Und Jesus stirbt auch für seine Schafe am Kreuz. Er gibt sein Leben für die Schafe hin und nimmt die Last der Sünde auf sich, damit wir sie nicht mehr tragen müssen. Dass wir nicht mehr getrennt sind vom Vater, sondern ewiges Leben haben. Vers 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden niemals umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Warum? Weil, Vers 29, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Mein Vater ist größer als alle Widrigkeiten, als alle Wölfe, als alle Löwen, als alle Bären, als alle Tale der Todesschatten. Stellt euch vor, die Hand des Vaters ist magnetisch. Und zwar nicht nur so schwach magnetisch, sondern so richtig stark magnetisch. Und wir sind als Schafe der Gegenpol dazu und sitzen in der Hand des Vaters. Niemand kann Gottes Magnetkraft außer Kraft setzen. Ich glaube, dass Gott seine Kinder für immer und ewig bewahrt und bei sich hält. Und niemand verloren gehen kann, der Kind Gottes ist. In Römer 8, Vers 35 heißt es, wer will uns trennen von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und dann in Römer 8, 38 heißt es, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich glaube, dass uns nichts trennen kann von Jesus. Ich weiß auch, dass es hier andere Meinungen gibt, die dann diesen Vers auslegen, dass niemand Kinder Gottes aus der Hand reißen kann, aber man selber sehr wohl rausspringen kann. Für die Frage müsste man jetzt noch weitere biblische Aussagen im Gesamten anschauen. Aber für mich ist es Trost zu wissen, dass mich nichts trennen kann von Jesus. Selbst ich nicht. In Römer 8, 38 heißt es, keine Macht, keine Gewalt, kein Engel und keine Kreatur. Und da sage ich, auch ich als Kreatur kann mich nicht von Gott trennen. Jesus schützt und bewahrt mich mein Leben lang und darüber hinaus. Und dass Jesus uns beschützt, wird auch an einem Gleichnis deutlich, mit dem ich schließen will. Und zwar das Gleichnis vom verlorenen Schaf aus Lukas 15. Vers 3, Lukas 15, 3 bis 7. Jesus aber sagte zu ihnen dieses Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Also ein Schaf verirrt sich, vielleicht biegt es aus der Herde, als die Herde durch die Einöde läuft, rechts ab, weil es da 20 Meter weiter einen schönen grünen Grasbüschel sieht. Und es verliert den Anschluss von der Herde, verheddert sich in einem Dornbusch. und muss nur auf die Nacht warten, bis die Wölfe kommen und es lecker verspeisen wollen. Der Hirte merkt beim Durchzählen, eins fehlt und macht sich auf den Weg. Wie lang sucht er es? Bis die Nacht reinbricht? Vers 4 und 5. Bis er es findet. Und was macht er, wenn er es findet? Haut er ihm mit dem Stock eine rüber und sagt, du dummes Schaf, du weißt doch genau, dass ich die besseren Weiden kenne? Treibt er es dann mit der Rute nach Hause? Nein. Vers 5. Wenn er es gefunden hat, so legt er es sich voller Freude auf die Schultern und trägt es nach Hause. Und als wäre das noch nicht genug, ruft er dann seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Und so ist Gott. Er kümmert sich um uns und geht uns nach und beschützt uns, selbst wenn wir ihm weglaufen. 4 Punkte nochmal mit den Anwendungsfragen. Punkt 1. Jesus ist der gute Hirte, der die Schafe kennt. Jesus kennt mich. Ist dein Leben von dieser innigen Beziehung geprägt? Punkt 2. Der gute Hirte versorgt mich. Hast du ein Leben in geistlicher Fülle? Wenn nein, strebst du danach und bittest Gott darum. Punkt 3. Jesus führt mich. Lässt du dich von Jesus führen an seine Weiden? Und Punkt 4. Jesus schützt mich. Bist du dir bewusst, dass wenn du Jesus hast, von ihm beschützt und ewig bewahrt bist? Weil wir am Anfang so einen düsteren Antipsalm gehört haben, lasst uns doch aus der Predigt rausgehen mit einem schönen Schafpsalm. Ich lese uns Psalm 23. Ein Lied von David. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Amen.